Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir nähern uns langsam, aber sicher der 600. Sendung von Radio DARC. Heute dürfen wir Sie schon recht herzlich zu Ausgabe Nummer 597 begrüßen. Hier erfahren Sie allerlei Interessantes aus der Welt der Technik und vor allem aus der Welt der Funktechnik. Das Datum der Erstveröffentlichung ist Freitag, der 17. Juli 2026. Ich bin Colli Farren und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Der Radiopionier und Funkamateur Jürgen von Wedel, Delta Golf 3, Whisky Zulu, ist kürzlich verstorben. Er machte in den 70er Jahren Furore, als er einen UKW-Sender in den Bergen von Südtirol aufbaute und von dort aus ganz Süddeutschland mit Piratenfunk beschallte. Wir erinnern heute nochmals an einen der ganz Großen in der Radiogeschichte, und zwar mit Jürgens eigenen Erzählungen. Ja, das Radiomachen und der Amateurfunk sind und waren schon immer eng miteinander verbunden. Deshalb hören Sie ja genau diese Sendung. Starten wir durch mit einem Feuerwerk der guten Laune, und zwar mit Bob Moore und Mexico.
aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Ferngesteuerte Kinderspielzeuge, 60% halten EU-Standards nicht ein. Antennenfernsehen steht möglicherweise 2030 vor dem Aus. Funktag Kassel findet 2027 nicht statt und Exponate für die UKW-Tagung in Weinheim gesucht. Am Mikrofon Conny Farren. Bei einer von der EU finanzierten Prüfung von ferngesteuerten Spielzeugen für Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren stellte sich heraus, dass 60% die EU-Normen für Störstrahlung nicht erfüllten. Signalstörungen können Kommunikationsdienste beeinträchtigen, darunter auch solche, die für Navigation und Sicherheit genutzt werden. Sie stellen daher ein erhebliches Risiko dar, so der Bericht der EU. Zu den getesteten Produkten gehörten ferngesteuerte Fahrzeuge, Walkie-Talkies und Laptops für Kinder, elektronische Haustiere, Roboter, Musikplayer und Lautsprecher. Eine Hauptursache für die festgestellten Störungen waren Störstrahlungen und Außerbandsignale sowie die Strahlungsleistung, die Stärke des Signals eines Senders in einer bestimmten Richtung. Überschreitet sie bestimmte Grenzwerte, kann das Signal andere Geräte stören. Neben den Laboruntersuchungen gemäß den geltenden Normen prüften die Marktüberwachungsbehörden, ob die Proben mit den vorgeschriebenen Warnhinweisen, Kennzeichnungen und Anweisungen versehen waren. Insgesamt wurden 63% als nicht konform befunden. Zusammen mit den Ergebnissen der Laboruntersuchungen erfüllten insgesamt 81% der Proben die EU-Anforderungen nicht, zum ganz überwiegenden Teil von Herstellern aus China. Das klassische Antennenfernsehen steht möglicherweise bald vor dem Aus. Das legt ein entsprechender Artikel im Magazin Heise Online vom 11. Juni 2026 nahe. Demzufolge laufen im Jahr 2030 wichtige Nutzungsrechte für Funkfrequenzen für das terrestrische Antennenfernsehen aus, die sich ab diesem Zeitpunkt Telekommunikationsanbieter einverleiben wollen. Die Deutsche Telekom, Vodafone und O2 Telefonica stellten in Berlin eine von ihnen bezahlte Studie des Beratungsunternehmens WIK Consult vor, der zufolge bestimmte Funkfrequenzbereiche ab 2031 freigegeben werden sollten für Mobilfunk. Sollten die Mobilfunker tatsächlich den Zuschlag darauf bekommen, wäre dies das Aus für Fernsehempfang über Antenne. Wirtschaftlich betrachtet wäre eine Zuweisung der Frequenzen für Handynetze vorteilhaft, heißt es in der Studie. Bei ihrer Vorstellung bekräftigten Firmenvertreter der drei Netzbetreiber ihren Wunsch, besagte Frequenzen ab 2031 nutzen zu können. Der Studie zufolge haben in Deutschland noch schätzungsweise 2,3 Millionen Haushalte Antennenfernsehen, meist in Form von DVB-T2. Tendenz sinkend. Die meisten Haushalte bekommen in Deutschland TV über eine Satellitenschüssel oder über Fernsehkabel. Auch die Übertragung übers Internet ist möglich, hier steigt die Nachfrage. WIK-Studienautor Bernd Sörries betonte, nach einer möglichen Abschaltung der Antennentechnologie könnten die Verbraucher öffentlich-rechtliche Sender kostenlos auch im Internet sehen. Es gäbe keine Kostensteigerung aus Sicht der Endkunden, wenn man dieses Netz abschaltet. Sörries verwies darauf, dass Antennenfernsehen lineares Fernsehen sei, das aus der Mode komme. Die Nachfrage nach zeitlich flexibel abrufbaren Sendungen im Internet steige hingegen. Die Studienautoren kommen zu dem Schluss, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bis zu 369 Millionen Euro binnen 10 Jahren einsparen könnten, wenn sie DVB-T2 abschalteten. Was in der Studie allerdings nicht erwähnt wird, ist, dass der Wegfall eines redundanten, unabhängigen Übertragungsweges für die Fernsehsignale einen deutlichen Sicherheitsverlust bedeuten würde. Die DVB-T2-Fernsehsender existieren nämlich zusätzlich und redundant zu anderen Übertragungswegen. Ob der Wunsch der Mobilfunkanbieter Gehör findet oder nicht, ist jedoch offen. Die künftige Frequenznutzung soll auf der Weltfunkkonferenz im kommenden Jahr besprochen werden. Danach wird sich die Bundespolitik damit befassen. Im Digitalzeitalter steigt die Datenmenge rasant, daher müssten die Telekommunikationsanbieter ihre Netze immer weiter optimieren. Auch Sicherheitsbehörden peilen eigenes Netz an. Der beliebte Funktag kann im Jahr 2027 nicht stattfinden. Trotz intensiver Gespräche mit der Messe Kassel konnte kein geeigneter Termin gefunden werden. Die ursprünglich geplanten Termine waren bereits vergeben, weitere mögliche Zeitfenster kamen aufgrund von Terminüberschneidungen mit anderen Veranstaltungen und Contestwochenenden nicht in Frage. Auch alternative Veranstaltungsorte erfüllten die Anforderungen nicht. Das Ziel des DARC bleibt, den Funktag langfristig in den Messehallen Kassel zu veranstalten. Für 2028 wurde bereits ein Termin angefragt. Im Jahr 2027 liegt unser Fokus auf dem 50. Jubiläum der Funkfachmesse Ham Radio in Friedrichshafen am Bodensee. Es sind noch wenige Wochen bis zur 71. UKW-Tagung in Weinheim, die Anfang September vom 11. bis 13. des Monats stattfinden wird. Schon heute kann man sich aber in seiner Funkbude umschauen, ob nicht doch ein Selbstbauprojekt dabei ist, welches man zum Selbstbauwettbewerb der Tagung vorlegen könnte. Der Wettbewerb zeigt eindrucksvoll die Innovationskraft und Kreativität der Amateurfunkszene. Zahlreiche Eigenentwicklungen demonstrieren, wie aus Ideen funktionierende Technik entsteht und wie groß das Know-how innerhalb der Community ist. Für viele Besucher bietet der Wettbewerb wertvolle Anregungen für eigene Projekte. Bewerbungen zum Selbstbauprojekt sind bitte per E-Mail an die Tagungsleitung zu richten. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es online auf deren Webseite der UKW-Tagung in Weinheim. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Weiter geht es mit einem typischen Vertreter des sogenannten Parling-Stils. Das ist eine Musikrichtung aus den Niederlanden, die sich vor allem Mitte der 1970er Jahre großer Beliebtheit erfreute. Typisch waren eingängige, glatte und schöne Melodien. Und so einen Titel haben wir nun aufliegen. Hier sind die Classics mit Wings of an Eagle.
I could fly like a bird so high, over the clouds in the golden sky. Wish I could sail through the sky above to the lady that I love. Fly with the wings of an eagle, over the sea to the girl of my memory. Fly with the wings of an eagle, back to the one who's waiting. So high, over the clouds and the golden sky, wish I could sail through the sky above, to the lady that I love. Fly with the wings of an eagle, over the sea, to the girl of my memory. Fly with the wings of an eagle, back to the one who's waiting for.
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Der Radiopionier und Funkamateur Jürgen von Wedel ist kürzlich verstorben. Er hatte das Rufzeichen Delta Golf 3 Whisky Zulu. Jürgen machte in den 70er Jahren Furore, als er einen UKW-Sender in den Bergen von Südtirol aufbaute und von dort aus ganz Süddeutschland mit Piratenrundfunk beschallte. Unser Mitarbeiter Wolf-Dieter Roth konnte vor einigen Jahren bei einem persönlichen Besuch mit ihm sprechen. Bei dieser Gelegenheit erzählte Jürgen von Wedel seine bizarre Geschichte. Die Geschichte, wie er zum Studium der Elektrotechnik nach München kam und dann in die Radioszene reinrutschte. Die Folge war schließlich der erste deutschsprachige Privatsender namens Radio Bavaria International. Wir möchten mit diesem Beitrag an sein Lebenswerk erinnern, denn mit seinen Aktivitäten krempelte er die Radioszene nachhaltig um und trieb die öffentlich-rechtlichen Sender vor sich her. Hier also die Geschichte von Jürgen von Wedel, erzählt von ihm persönlich.
Die Geburt einer Idee. Im Jahr 1977 kam ich zum Studium der Elektrotechnik nach München. Doch es sollte alles ganz anders kommen. Nach circa 2 Semestern lernte ich, natürlich über Funk, Joe Lüders kennen, einen Medienjournalisten, der vor kurzem nach Bayern gezogen war. Er schrieb gerade einen Testbericht über ein CB-Funkgerät, hatte aber technisch damals nicht die große Ahnung. So bat er mich, ihm das zu testende Funkgerät in seinen alten Volks-Porsche einzubauen. Es entwickelte sich eine Freundschaft, die nicht zuletzt auf unser beider Interesse an neuer Technik bestand. Joe hatte einige Vorkenntnisse im Radiomachen, da er eine Zeit lang bei Radio Nordsee gearbeitet und danach eine Diskothek in Kolbermoor geleitet hatte. Dieser Funke sprang auch auf mich über, da ich schon früher gerne kleine UKW-Sender gebastelt und damit natürlich nicht ganz legal die Nachbarschaft beglückt habe. Joe fing parallel zu seiner Journalistentätigkeit damit an, Rundfunksendungen auf Band zu produzieren und damit deutsche Urlauber in Italien mit deutscher Information und Popmusik zu unterhalten. Diese Kassetten gingen ein- oder zweimal pro Woche per Post oder per Auto an verschiedene private Radiostationen, die in Italien seit 1977 schon erlaubt waren. Eines schönen Tages rief er mich ganz aufgeregt an, ich müsste sofort in seine Wohnung in der Osterwaldstraße kommen, er bräuchte ganz dringend meine technische Hilfe. Als ich bei ihm angekommen war, bat er mich auf seinen winzigen Südbalkon im 9. Stock. Hier stand sein alter, klappriger, grundig Satellit, trotzdem natürlich ein Radio, das damals einen der empfindlichsten UKW-Tuner auf dem Markt besaß. Was ich hörte, brachte mich zum Staunen. Zwar mit leichtem Rauschen, aber eindeutig war Joes eigene Sendung Holiday Radio zu hören. Schnell stellte sich heraus, dass es die UKW-Frequenz 102,8 MHz von Radio Isaac war, einem Sender, der in Italien Joes Sendung ausstrahlte. Nachdem wir uns einigermaßen beruhigt hatten, bat mich Joe, die größtmögliche UKW-Antenne, die ich bekommen konnte, zu organisieren. Auch meine Argumente, dass es sich wahrscheinlich um Überreichweiten handelte, wollte er nicht gelten lassen. Also gesagt, getan, ich besorgte ihm die Stolle 14-Element-Antenne und installierte diese. Obwohl der Balkon jetzt nicht mehr begehbar war, lief das Signal jetzt fast rauschfrei. Nach 2 Tagen rief ich ihn an, in der Annahme, ihn wahrscheinlich trösten zu müssen, weil die Überreichweiten sicherlich vorbei waren. Zu meinem Erstaunen sagte er mir, dass das Signal zwar sehr viel schwächer, aber noch hörbar war. Dies war wohl die Geburtsstunde unseres Planes, selbst Privatradio zu machen, aber vor uns lag noch ein weiter, steiniger Weg. Ich nahm mir erstmal ein Urlaubssemester und wir legten los mit unseren Versuchen. Es passte ganz gut, dass ich gerade meine Amateurfunklizenz bestanden hatte, denn die Ausbreitung der Wellen im 2-Meter-Band sind ähnlich wie bei UKW-Radiofrequenzen. Wir kauften bei einem Münchner Amateurfunkgeschäft 2 kleine 2-Meter-Funkgeräte und einen Nachbrenner mit 75 Watt. Zusätzlich kauften wir noch eine schnell zerlegbare 2-Meter-Antenne und einen Teleskopmast. Das war unser Testequipment. Wir fuhren so ziemlich jeden einigermaßen begehbaren Berg in Südtirol an und machten unsere Versuche. Als groben Test suchten wir das Amateurfunkrelais auf der Zugspitze, das uns auch als Kommunikationsmittel zwischen Italien und München diente. Denn Handys gab es ja noch nicht. Einer von uns war dann immer in Italien auf den Bergen und der andere an meiner Hochantenne in München-Schwabing. So konnten wir auch mit Hilfe von mehreren sehr hilfsbereiten anderen Amateurfunkern gut die beste Position austesten. Da wir leider über sehr geringe finanzielle Mittel verfügten, meine Familie hatte uns mit 75.000 D-Mark ausgestattet, mussten wir die preiswerteste und trotzdem funktionierende Möglichkeit wählen und das war der Berg Zirock, 50 Kilometer hinter der österreichischen Grenze. Auch die zwar guten, aber sehr teuren Antennen von Kathrein waren für uns nicht erschwinglich. Ich entschloss mich also daraufhin, die Antennen selber zu bauen. Als Vorlage diente mir unsere Testantenne, eine 2x9-Element Visi-Zirkular-Antenne für den 2-Meter-Amateurfunkbereich. Mit Hilfe diverser Antennenbücher konstruierte ich die Antenne um. Mein Vater war bis zu seinem Tod 1975 Geschäftsführer der Firma Schüco Aluminium in Bielefeld gewesen. Durch meine guten Kontakte kamen wir jetzt zu einer günstigen Aluminiumquelle. Das komplette Material für alle Antennen kostete mich gerade mal 600 D-Mark. Ich baute zunächst innerhalb einer Woche eine zerlegbare Testantenne, die ich dann mit dem Auto nach Italien brachte. Wir konstruierten verschiedene Testsituationen und stellten sie dann mittels zweier Gartenstühle auf der Terrasse des Gasthofes auf. Joe hatte in meiner Montagewoche einen 25-Watt-Sender von einer befreundeten Radiostation in Florenz organisiert und so stand unserem ersten Test nichts mehr im Wege. Ein Auto-Reverse-Kassettenrekorder aus dem gerade eröffneten Mediamarkt bot uns die Audioquelle. Wir fuhren jetzt in Richtung Österreich und hörten unser eigenes Signal zum ersten Mal im Autoradio. Ein tolles Gefühl. Hoch über den Dächern von Innsbruck stand ein verblüffend gutes Signal und das mit nur 25 Watt. Und Antennen Marke Eigenbau. Unser erster Sitz war im Hotel Olympia am Brenner, in dem wir ein Studio in einem der Gästezimmer einrichteten. Bezahlt werden sollte das zum großen Teil schon durch die Werbung für dieses tolle Hotel. Da wir natürlich auch Innsbruck erreichten, war das für das Hotel interessant. Oben auf dem Zirock sprachen wir mit dem Besitzer Peter Seidner ab, wo die Antenne stehen sollte und wie die Stromversorgung gelegt werden musste. Glücklicherweise wurde gerade auf einem benachbarten Berg ein alter Skilift abgebaut und wir bekamen, so zum Schrottpreis, einen ca. 10 Meter hohen Skiliftmast. Nun trennten sich Joes und mein Aufgabengebiet für ca. einen Monat. Ich fuhr nach Norddeutschland, um bei Schüco die 8 Zirkularantennen zu bauen und Joe beaufsichtigte die Arbeiten zur Mastaufstellung auf dem Berg. Außerdem organisierte er in Florenz die Herstellung unserer Rundfunksender. Die Sender wurden von einer kleinen Elektronikfirma, Kelmer Firenze, in Handarbeit hergestellt. Das war immer noch billiger, als wenn sie von Rode und Schwarz bezogen würden. Radio One in Florenz, mit deren Besitzer Joe sehr befreundet war, lieferte uns das erste Studio-Equipment. Unter anderem einen 8-Track-Player mit Magnetstreifen für Jingles. Wir hatten zu dieser Zeit ja nur das Mischpult von Riem Elektronik und zwei Technics-Plattenspieler und den besagten Auto-Reverse-Kassettenrekorder. Ein Freund von Joe aus Rosenheim war Schreiner und zimmerte uns das erste Studio zusammen. Wir wussten natürlich auch, dass so ein Studio für einen guten Klang abgedämmt werden musste. Aber was soll ich sagen, auch das kostet natürlich Geld. Was wie immer sehr klamm war. Also verwendeten wir als Dämmung Glasfasermatten aus dem Baumarkt mit dem Effekt, dass wir uns immer häufig kratzen mussten, wenn wir im Studio saßen. Als ich mit dem Bau der Antennen fertig war, jeder Dipol wurde von Hand gebogen, musste ich einen LKW mieten und die Sachen nach Südtirol schaffen. Nach circa 3 Tagen im Zoll, bei denen ich die Zöllner überzeugen musste, dass daraus nur ein einfacher Zaun gebaut werden sollte, schaffte ich es endlich, auf den Berg zu kommen. Netterweise stellte mir der Bauer einen Stall zur Verfügung, in dem ich die Antennen zusammenbauen konnte. Das war wichtig, denn mittlerweile fiel schon der erste Schnee und wir wollten unbedingt noch vor dem richtigen Winter auf Sendung gehen. Joe hatte inzwischen die aufregenden Arbeiten auf dem Berg überwacht. Auf sehr abenteuerliche Weise war der Mast mit einem Umlenkmast und einem Unimog in das Fundament gezogen worden. Das erste Drahtseil war zu dünn und riss, woraufhin der Unimog mit Peter in einem Wahnsinnstempo den Berg herunterraste. Glücklicherweise brachte er ihn aber gerade noch rechtzeitig zum Stillstand. Das zweite Seil hielt und der Mast saß perfekt. Mit einer Leiter und einem Schweißgerät machte ich mich dann mit Unterstützung des örtlichen Schlossers an die Arbeit, die Antennenhalterung an den Mast zu schweißen. Stück für Stück wurden jetzt die Antennen angebracht und miteinander verschraubt. Ein weiteres Problem war die Zusammenschaltung der Antennen. Immerhin mussten 16 Dipole miteinander verbunden werden. Nächste Frage: Wo bekommen wir ein günstiges Senderhäuschen her? Wir entschieden uns für ein kleines Aluminiumhäuschen, wie man es an stillen Örtchen auf Baustellen findet. Das passte optimal. Im Studio hatte ich mittlerweile einen 25-Watt-Sender installiert und eine Antenne auf dem Dach angebracht. Diese Antenne richtete ich auf den Berg aus, um so ein Einspeisesignal zu haben. Nach vielen Tests schafften wir es, auf dem Berg ein Stehwellenverhältnis von 1 zu 1,3 zu realisieren. Inzwischen war auch unser Hauptsender mit 500 Watt angekommen. Einiges Abstimmen später hatten wir dann endlich die Antennenanlage aktiviert. Im Häuschen stellte ich einen Frequency Lock Receiver auf die Studiofrequenz ein und speiste das Audiosignal in unseren Bergsender. Auf der Frequenz 103,5 MHz gingen wir dann erstmals auf Sendung. Das Signal in Innsbruck war spitze und somit hatten wir unsere erste Hörergruppe.
Bavaria International, Ihre 24 Stunden Popmusik-Radiostation. Ob morgens 10, ob nachts um 2, am besten hören Sie RBI.
Bavaria International, RBI, die Geschichte des ersten süddeutschen Privatradiosenders und wie alles begann. Fans, DJs und kleine Störungen. Kaum waren wir die ersten Wochen auf Sendung, kamen die Carabinieri, um uns mitzuteilen, dass eine gewerbliche Nutzung von Hotelräumen nicht erlaubt wäre. Schade, dass unsere rote On-Air-Lampe im Fenster so falsch verstanden wurde. Wir suchten also verzweifelt den Ort Brenner ab und wurden in einem Kleidergeschäft fündig. Der Besitzer, Herr Tedoldi, hatte einen Lagerraum, in dem das blanke Chaos herrschte. Er bot uns an, dort bis auf Weiteres unser Studio betreiben zu können, wenn wir den Raum aufräumen und den Schrott entsorgen würden. Etwas Besseres konnte uns gar nicht passieren, denn hier unten konnten wir zu jeder Tages- und Nachtzeit so laut sein, wie wir wollten. Das war sicherlich auch ein Grund, warum es den Hotelbesitzern ganz recht war, dass wir auszogen. Wir mussten nämlich teilweise auf Socken durch den Hotelflur gehen, damit wir die Hotelgäste nicht störten. Die Studioantenne war in kürzester Zeit wieder auf dem Dach installiert und wir konnten ungestört weitersenden. Jetzt endlich bekamen wir auch unseren Telefonanschluss. Nach nur 8 Wochen. So langsam kam Radiofieber auf. Die ersten Hörer riefen an, leider zumeist nur aus Innsbruck, da es mit dem Empfang in München noch nicht so rosig aussah. Aber dazu später. Direkt im Ort wohnten 2 16-jährige Schüler, Werner und Gerhard, die uns relativ bald ansprachen. Sie waren so begeistert, dass sie sofort anboten, für uns Nonstop-Musik zu produzieren und das Ganze kostenlos. Somit hatten wir unsere ersten DJs. Fast zur gleichen Zeit kam Carlo, der in Sterzing wohnte und unser bester Mix-DJ wurde. Plattenmäßig wurden wir übrigens dank Joes Verbindung zu diversen Plattenfirmen in Deutschland und sogar einer aus Kanada kostenlos bemustert. Ja, das ging noch ohne Probleme damals. Leider traten immer mehr Schwierigkeiten mit der Zusammenschaltung der 16 Antennenebenen auf, was sich auch in einem sanften Knistern bemerkbar machte. Auch war das kleine Klohäuschen für den Bergsender anscheinend nicht die beste Wahl. Der Schnee war hartnäckig und kroch gerne mal in die Ritzen. Etwas Abhilfe brachte ein komplettes Auskleiden mit Styropor und Montageschaum. Ein unerwarteter Zwischenfall erreichte mich, als ich wieder mal auf dem Weg von Innsbruck zum Brenner war. Im Autoradio lief natürlich RBI mit Carlo. Plötzlich hörte ich eine Kinderstimme. »Hallo, kannst du mich hören? Ich stehe gerade neben dieser Riesenantenne.« Ich fuhr fast in den Graben neben der Brenner Startstraße. Circa 15 Minuten später war ich am Lift und fuhr sofort hoch auf den Berg. Im Kofferradio ging diese tolle Unterhaltung die ganze Zeit weiter. Als ich an der Antenne ankam, saß dort ein 12-jähriger Junge auf seinem Schlitten und auf seinem Schoß eine Zigarrenkiste mit einem kleinen Selbstbausender. In circa 20 Meter Entfernung stand sein Freund mit einem Kofferradio. Zufälligerweise waren die beiden beim Spielen auf unsere Studio-Eingabefrequenz gekommen und da sie direkt neben der Empfangsantenne standen, waren sie natürlich stärker. Nach einigen Erklärungen, in denen ich ihnen freundlich klar machte, dass sie rauschfrei in ganz Innsbruck zu hören waren, schalteten sie den Sender natürlich sofort wieder aus und Carlo war wieder bestens zu hören. Wir verstärkten daraufhin unser Studiosignal und brachten die Empfangsantenne an einem höheren Ort an. Natürlich war uns klar, dass wir schnellstens auf UHF wechseln mussten. Da in Innsbruck und Umgebung unsere Fangemeinde immer größer wurde, begann Joe, diverse örtliche Diskotheken in Österreich anzusprechen und mit den Besitzern zu verabreden, für sie kostenlose Werbung zu machen, wenn wir im Gegenzug dafür an einem Abend in der Woche, meistens donnerstags, unseren Top 50 Countdown bei ihnen produzieren könnten. Die Sendungen wurden dann jeweils am Freitag und am Samstag ausgestrahlt. Schnell sprach sich diese Aktion herum und wurde der absolute Renner. Auf diese Weise bekamen wir schnell neue DJs, die auch moderierte Sendungen für uns produzieren konnten. Der erste in dieser Riege war Ronny Prinz. Er hatte eine aufregend rauchige Stimme und wurde schnell neben Joe unser beliebtester DJ. D-A-R-C Radio, your favorite station.
You don't have to play it, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio, and you seem like a friend to me.
my request. You don't have to play it, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio, and you seem like a friend to me.
Radio Bavaria International. Die Geschichte des ersten süddeutschen Privatradiosenders und wie alles begann. Größer, höher, weiter. Es war zwar toll, dass unser Erfolg in Innsbruck so riesig war, aber in unserem eigentlichen Zielgebiet München war der Empfang nur bedingt gut. Durch die Berge hinter Innsbruck wurde das Signal teilweise abgeblockt und auch gespiegelt. Dafür hatten wir eigentlich die zirkulare Polarisation gedacht. Bedingt funktionierte das zwar schon, wir waren im Westen von München sehr viel besser zu empfangen als in der City, aber natürlich gab es kaum Empfang im Auto. Das Frühjahr hatte gerade angefangen, da hatten wir die Idee, einen Mast auf einem höheren Punkt zu testen. Es bot sich hierfür das Ende der Enzianseilbahn an. Hier war ein perfektes Betonfundament für die Umlenkrolle des Liftes vorhanden. Wir ließen uns bei einem Schlosser einen Mast herstellen, der zwei unserer Zirkularantennen tragen konnte. Hier stellte sich natürlich die Frage, wie man hier den Sender mit Strom versorgen sollte. Ich setzte mich mit einem Elektrogroßhändler in München in Verbindung und nach 10 Verhandlungen bestellten wir 2 Kabeltrommeln à 400 Meter mit einem Aderndurchmesser von jeweils 10 mm. Das sollte unseren Berechnungen nach für einen 1 Kilowatt Sender ausreichen. Zwischenzeitlich hatten wir einen neuen DJ bekommen, der zweckmäßigerweise auch Radiofernsehtechniker war. Ein Glücksgriff. Freddy Leitner dachte sich in so ziemlich jedes Problem schnellstens rein und war eine sehr große Hilfe für mich. Er war außerdem DJ der größten Diskothek in Sterzing und versorgte uns mit Scheiben, an die Joe nicht herankam. Zum Beispiel lief auf unserem Sender als ersten deutschsprachigen Sender überhaupt durch Freddys Hilfe die Scheibe Funky Town von Lips Inc.
Talk about it, talk about it, talk about it.
Als nun das Kabel ankam, war Freddy sofort zur Stelle, um zu helfen. Trotzdem stellte sich die Frage, wie sollen wir dieses bleischwere Kabel zum Sendepunkt ziehen? Jetzt kam wieder der Almbesitzer Peter Seidner ins Gespräch. Die Skisaison war gerade vorbei und so kam er auf die Idee, den Lift für diese Arbeit einzusetzen. Wir montierten 2 Schleppliftshaken an das Seil und langsam, aber stetig wurde das Kabel auf den Berg gezogen, direkt unter dem Lift. Das sollte uns später noch zum Verhängnis werden. Nach diesem Gewaltakt musste ich nur noch die beiden Kabel miteinander verbinden und unten im Skilifthäuschen anschließen. Den Belastungstest machten wir, nicht ganz so professionell, mit einem 3000 Watt Heizlüfter, der bestens funktionierte. Jetzt installierte ich 2 Antennen von unten auf dem oberen Mast. Mit unserem 25 Watt Testsender sendeten wir ein Signal nach Norden. Kurz darauf riefen wir von der Zierockalm Ronny in Innsbruck an, der uns bestätigte, dass auf der neuen Frequenz ein sehr sauberes und störungsfreies Signal in Innsbruck ankam. Test bestanden. Jetzt war Schwerstarbeit angesagt. Wir ließen einen Notsender, den ersten 500-Watt-Sender, auf dem alten Mast mit 4 Antennen laufen und bauten den 1000-Watt-Sender ab. In schönster Handarbeit zogen Freddy, Carlo, Joe, Peter und ich, natürlich mit einem großen Schlitten, den Sender und das Senderhäuschen über die letzten verbliebenen Schneefelder auf den Berg. Nachdem wir das Häuschen und den Sender oben installiert hatten, kam der große Moment. Die Stromspannung passte einwandfrei und der Sender lief sauber. Jetzt kam die Testfahrt. In Innsbruck war das Signal natürlich bestens. Jetzt war auch in München ein besseres Signal vorhanden. Die Dachantennen in Schwabingen hatten endlich ein gutes Signal. Auch wenn es im Auto nicht perfekt lief, konnte man uns hören, wenn man wollte. Im Westen von München war das Signal im Auto fast rauschfrei. Also mussten wir nun die Werbetrommel rühren. In einem kleinen Lokal in Schwabing, das Shortstop in der Nordenstraße, lernte ich einen UKW-Freak kennen. Der Besitzer, Mike Kane, hatte früher mal für RFE gearbeitet und schon von unserem Sender gehört. Er war so begeistert, dass er sich auf das Dach des Lokals eine UKW-Antenne installiert hatte. Somit war dieses Lokal der erste öffentliche Punkt, in dem unser Signal durchgehend lief. Ohne Werbeeinnahmen läuft nichts. Mittlerweile war das Studio viel zu klein für unsere Anforderungen. Darum suchten wir nach neuen Räumlichkeiten. Im Ort Brenner gab es keine Möglichkeiten mehr. So dachten wir an Sterzing, da das ja auch relativ schnell zu erreichen war. Ein Händler aus dem Ort Brenner baute gerade in Sterzing ein neues Haus und das Erdgeschoss-Apartment war noch frei. Ein sehr großer und ein kleiner Raum waren absolut ausreichend. Joes Schreiner kam wieder zum Einsatz und zimmerte uns, welch Luxus, 2 Studios zusammen. Jetzt hatten wir auch endlich die Möglichkeit, relativ aktuelle Nachrichten zu senden. Von Vorteil war hier, dass gerade die deutschen und österreichischen TV-Sender mit Videotext anfingen, den wir kurzerhand übernahmen. Der Empfang der deutschsprachigen Programme war dank der RAS mit Antennenumsetzern auf dem Berg Hühnerspiel in Sterzing möglich. Nachdem wir auf der anderen Bergseite in Pflanz, wo es nur ca. 5 Häuser gab, bei einem Bauern einen zweiten Sender errichteten, versorgte der nun wieder unseren Sender auf dem Berg. Eine direkte Versorgung war leider wegen des Berges Hühnerspiel, der uns im Weg stand, nicht möglich. Die neuen Studios waren super. Endlich waren wir wieder in einem Ort, wo man auch noch mehr als nur Radio machen konnte. Jetzt konnten wir auch noch einen weiteren DJ einstellen, der sich bei uns gemeldet hatte. Es war Axel Ricken aus Aachen. Er war ein Radiomann mit Leib und Seele. Auch wenn wir ihm am Anfang wirklich keine traumhafte Gage zahlen konnten, war er genau der Freak, den wir brauchten. Er verstand sich prächtig mit Freddy und das freute nicht zuletzt die Damenwelt in Sterzing. Leider sprudelte unsere Einnahmequelle Werbung immer noch nicht übermäßig stark. Deshalb versuchten wir, einen Werbefachmann aus München zu engagieren. Karl-Heinz Wieder sollte für die nötigen Einnahmen sorgen. Aber leider hatte er keinen allzu guten Start, denn zur selben Zeit startete nämlich Radio Brenner von der Flatschspitze. Zwar wurde auch hier nur mit Wasser gekocht, aber dort hatte man sehr viel mehr Geld zur Verfügung als wir. Der Chef, Alfred Scholz, war ein Sprücheklopfer. Und sein berühmter Satz, wenn ich den Sender auf der Flatspitze einschalte, dann wackelt in Hamburg der Michel und wir werden sogar noch in der Tiefgarage des BR zu hören sein, entsprach bei weitem nicht dem Erfolg. Der eigentliche Kopf und die Seele von Radio Brenner war Bernie Kühl, ohne dessen Einsatz der Sender wahrscheinlich noch schneller wieder verschwunden wäre als wir. Leider war das Ende für RBI vorerst eingeläutet und ich ging schweren Herzens zurück zum Studium nach München. Dass mit dem Schwarzenstein schon bald ein neues Kapitel für RBI beginnen sollte, konnte damals noch niemand ahnen.
Stereo. Geh manchmal mir die Freundin aus.
Das Leben ist so schön.
Und mein Boss, er schmischt mich gestern raus.
Das Leben ist so schön.
Jetzt bin ich wieder einmal völlig blank und hab kein saubes Hemd mehr in meinem Schrank. Eins ist mir geblieben, erzählt viel mehr. Und das hier ich niemals hier. Mein Transistorradio.
Radio.
Super Hi-Fi Stereo.
Radio.
Überall ist es dabei. Vom Wecken bis zum Midnight Show. Räumt mein Haus.
Das Leben ist so schön.
Meine Bank rückt keine Macht mehr raus.
Das Leben ist so schön.
Jetzt seh ich jeden Tag beim Arbeitsamt und anstatt Auto fahr ich jetzt Straßenbahn. Doch eins ist mir geblieben, das zählt viel mehr und das geb ich niemals hier.
Wettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Das Radiomachen und der Amateurfunk sind und waren schon immer eng miteinander verbunden. Deshalb hören Sie ja genau diese Sendung. Und es geht eigentlich bei beiden Medien im Grunde um dasselbe. Die Ausstrahlungen werden über Kurzwelle übertragen und landen ohne weiteres Zutun beim Empfänger. Ganz ohne Internet. Ein unschätzbarer Vorteil in den Zeiten, in denen totalitäre Staaten das Netz zunehmend blockieren. Wie die Verhältnisse in diesem Medium aktuell sind, darüber klärt uns an dieser Stelle wieder Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike, Delta Whisky, vom HF-Referat des DARC auf, mit seiner Funkwettervorhersage.
Die letzte Woche war eine ziemlich ruhige, sowohl was die Sonnenaktivität anbelangt, als auch die möglichen Störungen der Kurzwellenausbreitung. Vor allem die, die durch ein unruhiges Erdmagnetfeld verursacht werden. Die wenigen auf der Vorderseite der Sonne verbliebenen aktiven Regionen glänzten vor allem durch Nichtaktivität. Deutlich sichtbar ist das auch in der Flare-Statistik. Einstellige Anzahlen von C-Flares pro Tag und ein einsames M-Flare vom letzten Sonntag sprechen eine deutliche Sprache. Es wurde daher auch nichts aus der Hoffnung auf einen schwachen Aufwärtstrend beim solaren Flux. Der verlor im Gegenteil jeden Tag etwas mehr an Boden und lag dann Mitte letzter Woche knapp unter 100 Einheiten. Im Erdmagnetfeld halfen ein koronales Loch und ein koronaler Masseauswurf am letzten Sonntag zusammen und verursachten einen schwachen Magnetsturm. Danach kam dann die große Ruhe, nur ab und zu unterbrochen durch kurze aktive Phasen. Die höchste nutzbare Frequenz stieg über Mitteleuropa bis 22 MHz. Darüber regierte wieder die sporadische E-Schicht und so konnten bei der IARU HF Championship am letzten Wochenende auf allen Bändern gearbeitet werden. Vor allem auf 10 Meter musste man aber den richtigen Zeitpunkt mitbekommen. Aber das gehört dazu, wenn man in einem Contest vorne dabei sein möchte. Jetzt tut sich aber wieder etwas mehr. Am Freitag wurde eine erste, kleinere aktive Region sichtbar, die sich bislang auf der Sonnenrückseite befand. Am Sonntag und Montag erwarten wir dann die beiden ehemaligen Regionen 4478 und 4479 zurück, die vor 2 Wochen schon ordentlich Aktivität versprüht und den solaren Flux kurzzeitig über 200 Einheiten getrieben hatten. Beide sind weiter aktiv und vor allem die 4478 scheint noch über eine hohe magnetische Komplexität zu verfügen. Daher wird wieder mit einem Anstieg der Sonnenaktivität gerechnet. Der solare Flux wird sich über die Woche Richtung 150 Einheiten bewegen. Vielleicht wird es sogar ein bisschen mehr. Das sorgt dann für längere Öffnungen auf 15 Meter. Vor allem wird sich aber das in den letzten Tagen sehr tiefe Mufftal am frühen Morgen auffüllen, das bis 10 MHz hinunterreichte. Mit etwas mehr Sonnenaktivität wird 20 Meter dann nur noch kurz schließen. Größere F2-Öffnungen auf 12 und 10 Meter sind dagegen unwahrscheinlich. Dafür sind die Bedingungen noch viel zu sommerlich. Erst im September wird es da wieder interessanter werden. Allerdings erreicht die Muff an manchen Tagen über dem Mittelmeer 28 MHz und mehr, oft am späten Nachmittag, wenn die Tagesdämpfung zurückgeht. Dann ist zumindest in südliche Richtungen auch die Langstrecke auf dem 10-Meter-Band nutzbar. Ausschlaggebend ist dafür aus unserer mitteleuropäischen Sicht vor allem die Muff am ersten Brechungspunkt und der ist etwa 1500 Kilometer vom eigenen Standort entfernt. Und dann bleibt mir ein weiteres Mal noch der Hinweis auf die sporadische E-Schicht. Die wird nicht müde, auf 10, 6 und auch immer wieder auf 2 Meter Shortskip-Öffnungen zu produzieren. Good DX!
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radio-Clubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen 2 Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.